Ich habe hier drei total interessante Bücher vor mir liegen. Unter dem allsehenden Auge, die kosmische Ordnung der Schöpfung und die gnostische Geheimlehre der Freimaurer. Da stehen so viele interessante Sachen drin und ich dachte mir, das dürfte doch eine interessante Gesprächsrunde werden, wenn ich mir die drei Autoren dieser drei Bücher mal einlade. Und ich begrüße deswegen heute recht herzlich den Radiästhesisten Wolfgang Stark, den unserem Publikum bereits bekannten Axel Klitzke, Pyramidenforscher. Er beschäftigt sich mit der Antike und mit Schöpfungsmathematik. Und Charles Fleischhauer ist als Autor des Buches Die gnostische Geheimlehre der Freimaurer heute auch mit am Start, wie man neudeutsch so schön sagt. Ja. Und ich freue mich natürlich besonders über diese Runde, dürfte sehr spannend sein. Mal schauen, wie gut ich mitreden kann und würde sagen, jetzt geht's los. Also, meine Herren, freut mich besonders, dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe eingangs gesagt, wir wollen hier so ein bisschen über die Suche oder eure Suche nach altem Wissen heute thematisieren. Und da könnt ihr, glaube ich, alle eine Menge zu beitragen. Und ich übergebe mal das Wort an Charles und hoffe, du stehst mir heute ein bisschen moderatorisch zur Seite.
Ja. Ich stehe dir immer zur Seite, das weißt du. Ja, was uns eigentlich so uns drei hier verbindet, ist der Tatbestand, dass wir uns mit alten, eigentlich verloren gegangenen Wissensbeständen beschäftigen und in unserer Forschungsarbeit versuchen, oder nicht versuchen, wir machen es ja erfolgreich, solche alten Wissensbestände wieder zugänglich zu machen für die modernen Menschen. Und ja, wir haben jeder so seine eigenen Bereiche. Bei Axel ist ja klar, Pyramiden, Gizeh-Plateau. Wolfgang beschäftigt sich nun jetzt seit Jahrzehnten intensiv unter anderem mit dem Kloster Locum, sowohl mit der Historie als auch mit radiästhetischen Gegebenheiten. Bei mir sind es ja die Hochgrade der Freimaurerei, wo ich viel Wissen meine finden zu können. Und so haben wir alle unseren Bereich, haben aber diese Gemeinsamkeit, dass wir eigentlich der Meinung sind, dass da große Schätze zu bergen sind. Und deshalb eben halt auch schreiben wir, geben Bücher raus und versuchen, ja, uns da vorzuwagen. Und das halt ganz unabhängig von der Welt der Universitäten. Ich meine, die Schulwissenschaftler machen das ja letztlich auch. Nur konzentrieren sie sich auf andere Aspekte alter Wissensbestände, weil wir eben halt auch, ja, das, was man dann Esoterik oder innere Lehre oder eben halt auch spirituelle, metaphysische Sachverhalte und Wissensbestände mit einbeziehen und versuchen zugänglich zu machen. Das macht uns so gesehen vielleicht aus Sicht der Universitäten ein Stück weit unwissenschaftlich. Das ist aber völlig egal, das geht nicht anders. Es macht uns ja nicht in unserer Arbeit weniger seriös. Nur werden in dem materialistischen Weltbild, was momentan vorherrscht in unserem Lehrbetrieb, einfach zu viele Dinge ausgeblendet. Wenn man es genau nimmt, das eigentliche Wissen. Was sagen denn jetzt die Pyramiden oder das Gizeh-Plateau wirklich aus? Was lernen uns alte Ritualsysteme wie die Freimaurerei? Oder was haben Zisterzienser und Tempelritter im Mittelalter an Wissen verbaut und auch damit uns hinterlassen? Und das sind eben halt so diese Fragestellungen, denen wir uns annähern. Ich hoffe, so habe ich uns hier würdig eingeleitet, aber ich glaube, das kann man so stehen lassen.
Ja, na, dann gehen wir doch mal auf die einzelnen Forschungsgebiete und Teilbereiche ein. Und am brennendsten ist natürlich immer die Frage, gibt's, also wenn wir über verlorenes Wissen reden, über was ihr ja sozusagen wieder erforscht und widersucht, die allermeisten Menschen würden sagen, sowas gibt's gar nicht. Wo ist der Anhaltspunkt, dass es überhaupt diesen verlorenen Wissensschatz gibt? Woran macht man das fest? Wer will?
Da gibt es eine Vorlage wegen dem verlorenen Wissen. Das finden wir bei vielen Völkern. Egal, ob wir zu den Griechen gehen, den Hebräern, ob wir nach Mittelamerika schauen, Europa, bis hin sogar nach Asien. Ja? Und alle Völker hatten ein für sie spezielles Wissen. Und ich habe festgestellt, wenn man die Puzzles zusammennimmt, die sie vor allem auch in Schöpfungsmythen haben, kommt man auf ein Niveau, was einer höchsten Physik des Kosmos gleichkommt. So, dann ist es aber auch so, dass wir wissen, dass in der Vergangenheit Griechen nach Ägypten gekommen sind zur Ausbildung. Bekannt ist, dass Solon etwa vor rund 53 Jahren vor der Zeitrechnung einen Besuch vollzogen hat in Sais, einer ägyptischen Priesterstadt, und war bei den Priestern praktisch zu Gesprächen, aber nicht nur das. Die Ägypter haben ihm gesagt, ihr Griechen, ihr seid eigentlich wie Kinder, ihr wisst nichts von dem grauhaarigen Wissen der Vergangenheit, was viel, viel höher war. Das führt dann noch weiter aus. Dann versucht Solon auch mit ihm Paroli zu bieten, was er nicht ganz schafft. Aber interessant ist, es muss wohl so etwas gegeben haben wie diplomatische Gespräche. Denn die Folge war davon, dass zahlreiche junge Griechen nach Ägypten geschickt worden sind, die dort ihre Ausbildung hatten. Bemerkenswert ist dazu, dass ein russischer Professor, Juri Konygin, da schon in den 1981 einen Artikel geschrieben hat über das ungewöhnliche Wissen der Griechen, als sie zurückgekommen sind. Sie hatten ein hohes Wissen über kosmische Ordnung, über Philosophie, über Mathematik, viele Teilgebiete. Und daran sieht man, dass es doch ein Wissen mal gegeben hat, was unser Wissen in der heutigen Zeit teilweise in den Schatten stellt. Ja.
Zu welcher Zeit war das, als das quasi
53 vor der Zeitrechnung, etwa, okay. Rund. Ja.
Also zu diesem Zeitpunkt wurde sozusagen das, was immer das Gizeh-Plateau darstellt, noch vollumfänglich genutzt.
Ja, eindeutig. Okay. Es ist ja viel älter, aber das lassen wir jetzt mal, okay, für einen Moment weg. Die Griechen haben eigentlich in der Geschichte viel, viel Wissen noch angesammelt gehabt. Pythagoras war eigentlich nicht nur Mathematiker, sondern hat eine Philosophenschule gehabt. Und in dieser Philosophenschule waren junge, sagen wir, griechische Priester, die ausgebildet worden sind. Mathematik ist bei uns heute übrig geblieben und der Satz des Pythagoras, das stammt auch aus Ägypten. Denn bemerkenswert ist zum Beispiel, dass die Chephren-Pyramide im Neigungswinkel, genau im Fall ist 4:3:5. Nach dem Satz des Pythagoras geballt. Und die Ägyptologen geben sogar den Winkel an mit 53,13 Grad. Und wenn man den 4:3 ermittelt, ist es genau dieser Winkel. Ja. Es sind also viele, viele andere Dinge, die aus Ägypten direkt kommen. Und wir finden das halt bei anderen Völkern genauso. Mit bestimmten Zahlen, mit bestimmten Symbolismen. Aber jetzt will ich erstmal jemand anders zu Wort kommen lassen.
Ich glaube, ich würde noch gerne, um auf deine Frage nochmal neu zu antworten, wie man dazu kommt, nach so verlorenem Wissen zu suchen. Wenn man jetzt ja normal irgendwie so eine Schule durchlaufen hat oder eine Ausbildung oder Fernsehen guckt oder ein Studium, dann stößt man natürlich auch auf ganz viele Themenbereiche wie das alte Ägypten oder das Mittelalter, aber es wird einem alles sehr profan rübergebracht. So nach dem Motto, naja, das sind alles irgendwelche Zweckbauten, die Pyramiden sind Gräber, die Kirchen waren halt nur ein bisschen fürs Gebet da. Die Bibel ist ein Märchenbuch oder ein Geschichtsbuch mit ganz vielen Fehlern drin. Und dann irgendwann ist mir aber so klar geworden, im Rahmen meiner Forschung, es war wie so ein heller Moment, dass bei diesen ganzen Sachen da ja viel mehr hintersteckt. Es gibt sakrale Architektur, wo die Verhältnisse etwas ausdrücken, wo Räumlichkeiten für Rituale genutzt wurden. Es gibt in den heiligen Schriften der Religion oder auch in so Sachen wie den freimaurischen Ritualen ganz viel verborgenes Wissen, was man erst so dekodieren muss, was man entschlüsseln muss. Und dann entwickelt sich so ein Gefühl, sag ich mal, ein bisschen, als wäre man so ein Dan Brown oder so ein Abenteurer, so ein bisschen so ein Indiana Jones Flair. Und man entwickelt so eine Leidenschaft, da tiefer zu forschen und immer neue Sachen rauszubekommen. Und die Menschen vergangener Zeiten, das fängt auch schon beim Mittelalter an, die haben ihr Wissen einfach anders überliefert, als wir das heute tun. Wir haben irgendwie Lehrbücher, wo alles drinsteht. Die haben uns viel in Stein überliefert oder in Gesängen oder in Kunstwerken oder eben halt auch in heiligen Schriften, die sehr allegorisch und symbolisch sind, die sich auf verschiedenen Ebenen ausdeuten lassen. Oder die alten Freimaurer und Rosenkreuzer haben ihr Wissen in so Ritualhandlungen transportiert. Die kann man, wenn man die oberflächlich betrachtet, wie so Theaterstücke sehen, vielleicht mit ein bisschen moralischen Sinn. Die kann man aber auch ein Leben lang ausdeuten und dann immer wieder überrascht sein, auf was man da alles stoßen kann. Und da war die Begegnung vor einigen Jahren mit Wolfgang für mich ganz inspirierend. Wolfgang ist so einer der Menschen in meinem Leben, die mir so entscheidende Denkimpulse gegeben haben. Und dann bin ich wie so ein Aufziehmännchen, was dann alleine weiter rennt. Mittlerweile ja, erforschen wir Sachen zusammen, haben gemeinsame Forschungsprojekte. Aber Wolfgang beispielsweise hat da so eine ganz eigene Denke, irgendwie immer an die Sachen ranzugehen, die hat mich immer fasziniert. Aber da kannst du vielleicht ja deinen Ansatz selber ein bisschen erklären.
Ja, bei dem Verlorenen gehe ich weniger von verlorener Wissenschaft aus als von verlorener Fähigkeit. Die Freimaurerei über sich selbst behauptet, sie sei weder eine Wissenschaft noch Religion. Freimaurerei ist eine Kunst. Und die Freimaurerei beschäftigt sich mit dem verlorenen Wort. Das Wort ist verloren und die Freimaurerei ist der Meinung, sie hätte es wiedergefunden. Und das Wort ist Gott. Wer oder was ist Gott? Und dann versucht man, das wiederzufinden. Im Johannesevangelium haben wir, am Anfang war das Wort war bei Gott. Nichts, was ist, ist ohne das Wort. Es geht bei der Freimaurerei darum, dass man das Wort nicht aussprechen kann. Also Gott ist, ist nicht aussprechbar. Das durfte früher nur der hohe Priester beim Yom Kippur im Allerheiligsten. Und Freimaurerei an sich in ihren verschiedenen Lehrarten erklärt, wie man das Nicht-Sprechbare sprechbar machen kann, aber weder als akustisches noch phonetisches Phänomen, sondern auf eigene Art und Weise der Freimaurerei als Kunst. Die Freimaurerei bezeichnet sich als Kunst, und zwar als die königliche Kunst. Und in diesem Bereich bin ich dann auch in der Radiästhesie tätig. Ich habe seit 40 Jahren ein Forschungsinstitut für Radiästhesie und arbeite für zwei internationale Immobilienmakler. Und da geht es um große Projekte, um Hologramme, um morphogenetische Felder. Das sind sowohl als Grundlage Wissenschaften, aber in der Hauptsache Fähigkeiten. Das sind Fähigkeiten. Was kann man im Geisterbereich oder was kann man zum Beispiel in einem Kloster machen? Was kann ein sakraler Ort, was kann ein Heiligtum, was kann ein Kloster? Und in diesem Bereich forsche ich seit Jahrzehnten, habe auch schon viel erfahren und habe auch viel darüber geschrieben, aber im Grunde genommen weiß ich ganz wenig darüber. Es geht auch bei der Freimaurerei darum, die Ordnung im Geisterreich wiederherzustellen. Es geht um das Geisterreich oder um die Erbauung des Salomonischen Tempels, sowohl bei der Freimaurerei als auch bei den Templern. Und der Salomonische Tempel war ein geistiger Tempel. Und in der Bibel, in der Chronik, im Buch der Könige, da steht dann, dass Gott dem König Salomo erlaubt, seinem Namen einen Tempel zu bauen. Er hat also keinem Gott einen Tempel gebaut, sondern dem Namen dieses Gottes. Und in der Bibel geht es ganz, ganz intensiv um den Namen Gottes. Und die ganze Freimaurerei beschäftigt sich ausschließlich mit dem Namen Gottes. Mehr nicht. Ja. Und das ist schon gewaltig.
Und das ist ja auch schon ein interessanter Hinweis eigentlich darauf, wenn wir jetzt die Freimaurerei mal als ein Beispiel nehmen, für so ein Lehrsystem, was überliefert ist aus alten Zeiten, was für Kenntnisse dort überhaupt vermittelt werden. Da was, glaube ich, viele Menschen gibt, jetzt auch innerhalb der Freimaurerei, die würden wahrscheinlich eher sagen, aufgrund von Unkenntnis, da ging es um so ein bisschen so eine moralische Belehrung und so eine Charaktercoaching soft. Das ist natürlich alles Blödsinn. Dahinter verbirgt sich einfach eben so, ja, so eine Kunst, die uns zu gewissen Erkenntnissen führen soll.
Nur noch die kurze Zwischenfrage, weil ich habe gerade gehört, es geht sozusagen vor allen Dingen um das Geistige und auch um geistige Fähigkeiten, richtig, die ja mit Sicherheit über die hinausgehen, die wir heute als unsere geistigen Fähigkeiten bezeichnen. Wie weit geht das? Also geht das wirklich in Richtung von solchen Konzepten wie von mir aus Telepathie bis hin vielleicht zur Telekinese oder Dematerialisierung? Wo ist da die Grenze?
Es ist ganz wichtig. Wir in der Bibel lesen im Neuen Testament, dass Jesus seine Wunder im Namen seines Vaters gemacht hat. Es geht um den Namen. Es geht wieder um den Namen. Es geht immer nur um den Namen. Und wenn man in der Genesis, also im ersten Buch Moses, liest, das beginnt dann im Anfang, war die Erde wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das war vor der Schöpfung. Und dann sprach er, es werde Licht, und dann wurde Licht. Und dann erster Tag, zweiter Tag, bis zum siebten Tag oder bis zum sechsten Tag hat er geschöpft. Und am siebten Tag hat er geruht. Und im nächsten Vers in der Bibel steht, und so schuf Gott der Herr Himmel und Erde. Und da gibt es kein Sieben-Tage-Werk. Da findet ein etwas anderer Schöpfungsakt statt. Diese Geschichte mit Adam und Eva im Paradies. In der Tora, im Tanach, steht Hashem. In der alten Elberfelder Bibel, Ausgabe 1905, steht, und so schuf Jehova Gott Himmel und Erde. Nur Jehova kann man nicht aussprechen. Das sind vier hebräische Konsonanten. Das wird weder Jehova noch sonst wie ausgesprochen, das wissen wir nicht. Und das ist verloren gegangen. Und das sind Fähigkeiten, die der Menschheit verloren gegangen sind, die aber noch funktionieren, die noch wirklich funktionieren. Und in der Bibel haben wir die Beschreibung, wie die Erde erschaffen wurde, wie die Menschheit gescheitert ist, wie die Sintflut kam, wie dann Salomo den Tempel gebaut hat. Und nach der Zeit, obwohl er der Weiseste der Weisen war, wurde dieser Tempel aufgelöst. Obwohl Salomo dargestellt wird als der Weiseste der Weisen. Und in unserer Bibel steht, er war so weise und er sprach über die Insekten, er sprach über die Vögel, über die Fische, über die Pflanzen, über die Zeder, die im Libanon wuchs, und über den Esop, der aus dem Wasser, aus dem Mauerwerk kam. Im Koran steht, und Süleyman sprach mit den Tieren und mit den Pflanzen. Und da haben wir schon eine andere Ansicht, und da gibt es auch Menschen, die dann analysieren und sagen, dieser Gott oder dieser Salomo ist das Prinzip, das hinter der Materie steht. Die Templer haben sowas Baphomet genannt. Der Baphomet bestand nur aus einem Oberkörper, der hatte einen Rumpf, zwei Arme und einen Kopf. Das war das sprechende Haupt. Und im Sohar, das ist eine jüdische uralte Schrift. Da wird beschrieben, und Jod, He, Waf, He, das sind die vier Konsonanten, die wir als Jehova bezeichnen. Da ist das Jota, das Haupt. Die beiden Hes sind die Arme mit den Enden und fünf Fingern. Und das Waf ist der Körper. Und so wird ein Baphomet dargestellt. Und da wird Jehova Gott als Baphomet dargestellt, im Sohar. Und das ist eine heilige Schrift und eine bedeutende Schrift. Und die Freimaurerei ist insgesamt seit Jahrhunderten auf der Suche, das zu lösen. Und die Freimaurerei als solches hat es auch gelöst und stellt das in Ritualen dar. Da gab es große Feindschaft zwischen dem Vatikan und der Freimaurerei, weil die Freimaurerei viel mehr verriet, als dem Vatikan recht war. Im Laufe der Jahrhunderte hat die Freimaurerei aber ihr Wissen über die eigenen Rituale vergessen, ist einfach verloren gegangen. Die sind dann verblödet. Und das kann Axel ganz gut erklären. In der Freimaurerei ist heute nichts mehr oder kaum noch etwas vorhanden unter den Brüdern. Die Freimaurerei selbst hat es bewahrt. Die hat es bewahrt. Und in den Legenden der Freimaurerei wird dann auch beschrieben, dass irgendwie nach Philipp dem Schönen, als die Templer aufgelöst wurden, das Wissen nach Schottland gelangte und in 4 Kapiteln aufgeteilt wieder aufs Festland kam. Und das bedeutet, Freimaurerei zu lösen, kann man nur, wenn man verschiedene Lehrarten betrachtet und alles insgesamt stellt das freimaurische Geheimnis dar und eben die Möglichkeit, die Ordnung im Geisterreich wiederherzustellen. Weil Freimaurerei eben keine Wissenschaft ist und auch keine Religion, sondern eine Kunst.
Dann möchte ich mal einhaken. Hermann Glöde hat um 1900 2 Wissenschaftsbücher über die Freimaurerei geschrieben. Er war ein ganz bekannter Mann. Die Bücher sind heute kaum noch bekannt. Ich habe schon manche Freimaurer gefragt über das Wissen, vollkommen unbekannt. In dem Buch steht unter anderem, dass die Freimaurerei auf den 7 Wissenschaften der Antike beruht. Und dazu gehört Astronomie, Astrologie, Rhetorik,
Grammatik.
Und Grammatik, Musik, und noch eins. Und als letzter Satz steht, und die Geometrie. Mhm. Und die Geometrie ist die wichtigste aller Wissenschaften. Das heißt also, es gab einen Bezug zur Wissenschaft. Und das ist auch Tatsache richtig. Die Änderung, dass man die Wissenschaft rausgenommen hat und die Politik, das passierte um etwa 1717. 1714 war die englische Königin gestorben. Und sie hat im Testament vermacht, dass keiner von der katholischen Kirche an die Macht kommen soll, sondern nur von der protestantischen. Die englischen, die schottischen Freimaurer, die es ja da schon lange gegeben hat, möchte da einfügen, um 1596 wurde der schottische König in der Loge von Perth und Scone in die Freimaurerei eingeweiht. Also schon viel, viel älter. So, und es gab dann einen Krieg von den Schotten, weil die den Nachfolger, einen Deutschen aus dem Hause Hannover, der war König von Dänemark geworden, gab also manche da Verwicklungen, die waren nicht einverstanden mit diesem Deutschen. Der war wohl körperlich klein und dann hieß es wohl, diesen Zwerg wollen wir nicht haben. So, und dann gab es also Krieg. Der Krieg dauert etwa ein Jahr und ging dann unentschieden aus. Der schottische König ist dann auf seinen Sommersitz nach Frankreich und es ist eigentlich alles zerfahren gewesen. Und dann haben die Kräfte, die den Deutschen gefördert haben, Oberhand gewonnen. Und in dieser Situation sind massenhaft schottische Logen zerstört worden. Und die 4 letzten haben sich dann versucht zu finden. Aber diese Arroganz, die sie dann walten lassen haben, ist ungewaltig gewesen. Denn sie haben sich zur Großloge erklärt, obwohl sie gar nicht das ganze Wissen hatten. Und sie mussten sich mit dem Königshaus arrangieren. Und von da ab wurde ihnen verboten, sich mit Religion, Kirche, Staat zu beschäftigen. Das war also der ursprüngliche Ausgang der ganzen Sache. Das heißt, das Wissen in der Freimaurerei hat viel, viel, viel ältere Quellen. Und man kann es schon königliche Kunst nennen, aber eine Wissenschaft schon. Und ich möchte betonen, wenn man ähnlich wie bei Ägypten über kosmische Ordnung keine Ahnung hat, kann man über Ägypten nicht schreiben. Wenn man keine kosmische Ordnung kennt, kann man über Freimaurerei nicht schreiben. Es sind also viele Dinge, die weiter zurückliegen. Und die Freimaurerei hat ihre Quellen in der Weißen Bruderschaft in Ägypten. Und das Gysi-Plateau spielte da eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle, weil dort in die 33 Grade eingeweiht worden ist. Ich schreibe aktuell auch über die Ordnung des Gysi-Plateaus. Ein Kapitel wird sich damit beschäftigen. Und dann wird man sehen, die Quellen sind hervorragend. Das Wissen hervorragend. Das, was heute übrig geblieben ist, ist dürftig, sehr dürftig. Und da bestehe ich auch drauf in der Aussage, das, was du heute Freimaurerei kennt, was noch übrig geblieben ist, sind Krüme, eine Mecherkrüme. Also altes Wissen ist entscheidend. Und wenn man in diese ägyptische Mythologie eindringt, wenn man weiß, was in den Pyramiden passiert ist, warum in jeder der Pyramiden genau 3 Grade eingeweiht worden sind, also 3 mal 3. Das ist heute leider auch tief gesunken. Bei 3 mal 3 wird meistens ein Glas Wein dann angehoben. Und ich finde das verwerflich in höchstem Maße. Also Wissen ist nicht nur Macht, sondern Wissen ist der Ursprung der ganzen Sache gewesen. Und da fängt es etwas an, was heute verloren gegangen ist. Ich habe den Zugang bekommen und mir wurde auch gesagt, ich solle das alte Wissen wieder reaktivieren. Das, was eine Brücke von der Vergangenheit zur Zukunft darstellt. Ich habe eine ganze Reihe Vorträge da schon gehalten und biete auch hier an dir, über das alte Wissen einen speziellen Vortrag zu halten. Dann werden wir sehen, dass das Wissen anders ausgesehen hat. Es ist verlorenes Wissen. Und wir können ja weltweit gehen. Wir können zum Beispiel, was ich schon angesprochen hatte, von Pythagoras nehmen. Diese 3 zu 4 zu 5 in seiner Symbolsprache, der Geist, der in der Materie nach Vervollkommnung strebt. 3, 4, 5. Ist eine ganz wichtige Sache. In der Cheops-Pyramide hat der Sarkophag eine Länge von 4,35, also 2 Ziffern umgedreht. Die Materie, die sich im Geist auflöst und dort nach Vervollkommnung strebt. Und in der Cheops-Pyramide wurde im 33. Grad auf einem 100 Königsellen langen Weg eingeweiht, den ich schon in Vorträgen vorgestellt habe, wie der aussieht. Und es geht wirklich um höheres Wissen, es geht um kosmisches Wissen. Also bestehe ich mit der Formulierung, dass sie schon durchaus korrekt ist. Freimaurerei hat ihre Grundlagen im alten Ägypten, in der Weißen Bruderschaft. Und das war ein anderes Niveau, als was wir heute haben. Ich war in der Freimaurerei. Ich habe viele wichtige Leute kennengelernt, vom Landesgroßmeister, Kapitelmeister und andere, die erstaunt waren über das, was ich weiß. Und sie haben eingestanden, dass sie von den Dingen nichts mehr wissen, aber das Gefühl haben, dass da viel drin verborgen ist. Und ich bin dann ausgetreten, vor vielen Jahren schon, weil ich mich mit dieser billigen und armseligen Interpretation nicht mehr einverstanden erklärt habe. Soweit dazu.
Ja, ich würde da gerne was zu sagen. Ich gebe dir vollkommen recht. Freimaurerei betrachtet sich aber auf 3 verschiedenen Ebenen. Das ist einmal die moralisch-ethische Ebene, einmal die historische und einmal die metaphysische. Und das Wissenschaftliche, was du eben angesprochen hast, das finden wir im 2. Johannesgrad. Da sind die 7 freien Künste dargestellt. Es geht darum, im 1. Grad wird die Seele über das Paradies die Materie betreten. Und im 2. Grad wird der Mensch dargestellt, wie er sich innerhalb der Materie bewegen kann. Im 3. Grad befreit er sich aus der Materie und wird wieder geistig. Das ist die metaphysische Betrachtungsweise. Und das, was du historisch-wissenschaftlich beschrieben hast, ist freimaurerisches Wissen und Denken in dieser Ebene. In dieser Ebene.
Da werden wir nicht auf einen Nenner kommen. Da kommen wir nicht auf einen Nenner.
Also wenn wir in den verschiedenen Ebenen bleiben, man kann moralisch-ethisch, historisch-wissenschaftlich oder metaphysisch. Und ich habe eben versucht, ein bisschen was metaphysisch zu erklären. Und wir müssen uns dann bewegen in der Ebene. Und in deinem Fall müssten wir uns auf der historisch-wissenschaftlichen Ebene begegnen. Und da passt Glöde natürlich auch dazu. Also ich habe alle Unterlagen von Glöde. Die sind sehr wertvoll und sie sind auch sehr brauchbar. Nur innerhalb der Freimaurerei oder innerhalb der Hochgrad-Freimaurerei muss man sich vorher auch einigen im Gespräch, auf welcher Ebene wollen wir uns begegnen.
Ja, die Quellen haben in allen drei Pyramiden eine Rolle. Es wurde begonnen, eine Einweihung in dem Taltempel. Ich weiß, was da gemacht worden ist und auch in den anderen drei Pyramiden. In der Mykerinus-Pyramide spielt zum Beispiel auch das Zeichen des Tau eine ganz entscheidende Rolle, auch in der Wegführung. Und es wurde dort in Wissen eingeweiht. In der Schäferin-Pyramide, da spielte unter anderem der goldene Schnitt, aber auch der rechte Winkel eine Rolle. So, und dort ging es in zwei Graden in der Königskammer, nämlich dem 18. und 22. darum, außerkörperliche Erfahrungen zu beherrschen. Die wurden unten in der Felsenkammer praktisch nachgewiesen, dass man so weit war bis dahin, dass man das beherrschen konnte. Und in dem letzten Grad hatte man den Zugang auch zu anderen Hochweisen, sagen wir in Tibet, in Mittelamerika, egal wo auch immer. Also diese seelische Komponente war da entscheidend. Und in der Cheops-Pyramide, das war noch ein Hammer mehr, da ging es um die geistige Komponente, wenn man das so formulieren will, um die göttliche Komponente. Und dort ist der Sarkophag ein ganz interessanter von seiner Geometrie. Denn er besitzt aus der Deckel, das Unterteil außen genau 33 Königsellen in der Summe aller Kanten und im Inneren 27, 3 mal 3 mal 3. Und diese Dinge haben auch was mit dem Freimaurerwinkel zu tun. Der Freimaurerwinkel ist 27 Zoll lang, definitiv. Und er ist geteilt in 1 zu 2. Und wenn man den zweiten längeren Teil nimmt von 10 bis 27 und addiert alle Zahlen, kommt man genau auf 333.
Also Axel, du hast, wie gesagt, an sehr vielen Ecken und Kanten im Gizeh-Plateau kannst du ganz klar diese mathematische Ordnung der Schöpfung, diese kosmische Ordnung der Schöpfung im Prinzip nachweisen, indem du sie im Prinzip da reininterpretierst. Ich gehe da aber mit, das ist im Prinzip auch eine historische Betrachtung irgendwie. Ich verstehe auch die metaphysische Betrachtung. Ich würde gerne mal auf diese ethisch-moralische Betrachtungsweise kommen. Weil ich glaube, das ist auch ein Kapitel, was unsere Zuschauer interessiert, weil gerade Freimaurer, das ist jetzt bei den Zuschauern, sage ich mal, die uns gucken, ein Thema. Und es ist immer sehr, sehr negativ attoniert. Also für viele Zuschauer ist es ein einfaches Weltbild zu sagen, ja, die Freimaurer, die regieren die Welt und die gründen Geheimlogen und Machtzirkel und so weiter und so fort. Wird das dem Titel der Freimaurer überhaupt gerecht in jeglicher
Hinsicht? Ja, weißt du, was viele Leute wissen, glauben, ist unterschiedlich. Aber die Freimaurerei hat es durch ihre heutige Verfahrensweise, wenn man zum Beispiel die P2-Loge in Italien betrachtet, das englische Königshaus. Interessant ist zum Beispiel, dass 1727 der erste englische König mit Freimaurerritualen gekrönt worden ist. Ja? Während man vorneweg alle zerstört hat, die Logen. Das Wissen von der moralischen Komponente ist weg. Ich hatte vor Jahren die Gelegenheit, das ist schon an die mehr als 20 Jahre her, bei London in einer Logenarbeit daran teilzunehmen. Ja? Dabei war unter anderem auch der damalige Landesgroßmeister. Wir waren entsetzt. Wir waren entsetzt. Die haben ein Theaterstück daraus gemacht. Die haben auswendig gelernt und die wechseln jedes Jahr ab mit den Funktionen und da muss genau nach einem Ritualbuch auswendig gelernt werden. Das ist doch vollkommener Schwachsinn. Da wird nicht ein Wissen vermittelt, weil das Königshaus hatte damals festgelegt, man darf nicht diskutieren in der Loge. Nicht diskutieren, das ist luziferisch. Man muss doch die Möglichkeit einräumen, dass jemand, der einen Vortrag hält, wo viele mangelhafte Komponenten sind, dass man die korrigiert. Ist nicht mehr der Fall in England. Und das das führende Königshaus in der Freimaurerei ist und das den gesamten, sagen wir, Kolonialismus gefördert hat, zeigt eigentlich, dass vieles tief gesunken ist. Mhm. Die moralische Komponente, die war in Ägypten noch da. Und die war auch dann bei späteren Völkern, auch ein Pythagoras hat die Dinge noch so praktiziert. Und wenn man die Werke liest von Platon, dann staunt man, was in der alten Geschichte für eine Auffassung gewesen ist. Und die war viel, viel, viel höher, als das heute der Fall ist.
Aber jetzt muss ich mal vehement einhaken, weil du mischt viele Themenbereiche miteinander und biegst dir so aus meiner Sicht ein bisschen zurecht. Springst so ein bisschen hin und her, jetzt das englische Königshaus, was die machen, setzt du mit der Freimaurerei gleich. Ganz so ist es ja nicht. Auch die Frage von Frank hat ja auf was anderes abgezielt. Was innerhalb der freimaurerischen Lehre, was es da mit moralischen Werten auf sich hat, wenn man darüber sprechen kann, wenn ich sie richtig verstanden habe.
Alter. Ja, die Freimaurerei hat halt überhaupt keinen guten Ruf.
Ne? Das muss man mal sagen.
Nicht nur, weil sie verkommen ist, sondern weil ja, ihr halt auch sehr viel
man muss
da
ein bisschen fairer drüber reden. Ich will dich nicht persönlich angreifen, Axel, aber du mischt aus meiner Sicht da sehr deine eigenen Ansichten,
nein,
Pyramidenforschung mit der Freimaurerei, wo deine Kenntnisse nicht so umfangreich sind, wie du es glaubst. Also du sprichst hier sehr selbstbewusst darüber, wo ich an verschiedenen Stellen denke, das stimmt so nicht. Und dann muss man mal ein bisschen gerade rücken. Das ist ja auch legitim, du darfst deine eigene Sicht haben. Aber das heißt nicht, dass das so immer alles so faktisch ist.
Es gibt aber eine Verknüpfung in der Geschichte, die man sehen muss. Und es gibt heute über 800 verschiedene Logen weltweit.
Ja,
und alle haben so unterschiedliche Auffassungen. Und jeder glaubt, er hatte die einzige richtige.
Ja,
das ist ja. Und dieses Durcheinander, was wir an der Freimaurerei haben, das ist erstmal existent. Ich habe dazu auch eine wissenschaftliche Ausarbeitung von jemandem aus der Schweiz bekommen, wo er das Ganze mal aufstrebt, was verschiedene Meinungen alles gibt in der Freimaurerei.
Und das ist ja auch legitim.
In der Geschichte ist aber, Dinge sind zerstört worden. Und das geht weiter zurück, das geht bis zu den Templern. Und das geht noch weiter zurück bis vor unsere aktuelle Zeitrechnung. Mhm. Und die Dinge, wenn man die nicht weiß, fällt es einem schwer.
Deswegen sitzen wir auch hier, damit wir das so ein bisschen
erkunden.
Weil ich würde gerne Charles noch vielleicht so einen dritten Kern rausarbeiten. Du bringst ja die Astrotheologie als Kern mit ins Gespräch.
Ja. Genau. Es gibt halt aus meiner Sicht verschiedene Ebenen, wie man Wissen deuten kann, alte Wissensbestände. Und wir haben jetzt viel über Freimaurerei gesprochen. Aus meiner Sicht muss das ganze Gespräch heute ja gar nicht ausschließlich um Freimaurerei gehen. Es ging ja um altes Wissen,
genau,
ganz allgemein in verschiedensten Bereichen. Vielleicht haben wir uns da auch ein bisschen monothematisch verrannt. Was mich viel beschäftigt, ist sogenannte Astrotheologie oder Mondanastrologie oder Astromythologie. Dass ich davon von der Arbeitshypothese ausgehe, dass die Religion und auch verschiedene Kulte, die wir haben, einen astrologischen Bezug haben oder sich zumindest auf einer Ebene mithilfe von Astrologie erklären lassen. Jetzt ist es so, Astrologie hat jeder auch wieder eine andere Vorstellung, da meine ich jetzt nicht hier in der Boulevardzeitung das Tageshoroskop, sondern da geht es vor allem um den Tierkreis und der Tierkreis bildet eine gewisse kosmische Matrix ab. Das ist nicht das Einzige, woraus, sage ich mal, der Kosmos besteht. Da gibt es noch ganz viele andere Sachen, sowas, was Axel beispielsweise ja detailliert erforscht. Aber der Tierkreis ist eins dieser Ordnungssysteme, was uns zumindest aus alter Zeit von den alten Hochkulturen überliefert ist. Dann über das Mittelalter und die Renaissance bis heute. Und ich habe versucht, mit Hilfe des Tierkreises verschiedene freimaurerische Hochgrade zu erklären, was die bedeuten, als auch einige biblische Zusammenhänge. Da ist so ein Stichwort, ist die Präzession, die Taumelbewegung der Erdachse. Und da wandern dann auf so einem Achsenkreuz, was sich so bewegt, Frühlingspunkte, Herbstpunkt, Sommerpunkt, Winterpunkt, die wandern durch den Tierkreis und erreichen dann verschiedene Tierkreiszeichen. Und das sind dann diese Zeitalter, von denen man spricht. Wassermann-Zeitalter, Fische-Zeitalter. Und da habe ich gewisse Korrespondenzen in der Symbolik mit biblischen Erzählungen gefunden. Mhm. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das ist die einzige Erklärung der Bibel, weil ich glaube, da lehnt man sich ganz schnell zu weit aus dem Fenster, wenn man sich da anmaßt, sowas von sich zu geben. Aber es ist zumindest eine. Und ich glaube, das kann ich nachweisen. So Beispiele wären jetzt zu nennen, Jesus ist dann in der frühchristlichen Symbolik oft das Lamm Gottes. Und dann gibt es Jesus noch als Fisch. Und da haben wir dann durch die Präzessionsbewegung den Übergang vom Zeichen Widder zu Fische. Und gleichzeitig, wenn sich dieses Achsenkreuz verschiebt, wandert auch der Herbstpunkt von der Waage in die Jungfrau. Und das interpretiere ich so, das sehen wir dann in der Bibelstelle, wenn Jesus vertreibt die Händler aus dem Tempel. Die Händler in dem Falle symbolisieren die Waage, symbolisieren eine gewisse Form des Kultes und Jesus führt einen neuen Kult an. Und das Interessante daran, was ich so glaube herausgefunden zu haben, ist, dass es praktisch eine innere Gesetzmäßigkeit gibt, die sich astrologisch erklären lässt, warum die Kultformen wechseln oder warum die Religionen entstehen. So, warum gibt es auf einmal das Christentum und das Judentum tritt in den Hintergrund, warum gibt es später den Islam, warum gibt es die Renaissance mit dem Hermetismus oder dann auch der modernen Wissenschaft und dem liegt letztlich so ein kosmisches System zugrunde, was mit dem Tierkreis zusammenhängt. Und das ist für mich immer wieder total faszinierend. Und wenn man das so im Hinterkopf hat, dann liest man auch religiöse Texte oder Rituale einfach mit anderen Augen. Dann sind das nicht nur irgendwie nette Märchengeschichten über einen Onkel, der auf den Berg rennt und Gebote empfängt, sondern dann denkt man, wow, da ist wirklich Menschheitswissen drin verschlüsselt.
Spannend. Ich will noch mal auf die Frage zurück nach potenziellen geistigen Fähigkeiten, die uns aufgrund unseres Nichtwissens vorenthalten werden. Was ist drin? Was können wir eigentlich?
Wir können eigentlich alles, das Wissen und die Fähigkeiten da oben sind nicht verloren gegangen. Und ist so, wenn ich noch mal auf die Bibel zurückkomme, die Schöpfungsgeschichte im Paradies, Adam und Eva flogen dann aus dem Paradies raus und sie waren dann nicht mehr unter dem Einfluss der Engel, sondern sie kamen unter den Einfluss der Tierkreiszeichen und der Planeten. Und jeder Mensch ist charakterlich geprägt durch sein Geburtshoroskop, das heißt durch das Tierkreiszeichen. Und er ist in seinen Neigungen, in seinem Temperament geprägt durch Planeten. Man hat also planetarisch bedingte Eigenschaften, wo man einem Planeten zugeneigt ist oder mehr, dem einen mehr oder weniger. Und ich baue radiästhetisch sogenannte Planetenparks. Da hatte ich in Deutschland mal einen öffentlichen Auftrag und da habe ich einen großen Planetenpark hergestellt. Einen habe ich in Österreich gemacht, einen in der Schweiz und einen in Frankreich. Und die werden genutzt, diese Planetenparks, durch die Einflüsse der Planeten auf örtlich begrenzte Fläche, wo der Mensch von profitieren kann. Und das funktioniert. Und das ist auch Radiästhesie. Das wird auch beschrieben in der Freimaurerei, weil Freimaurerei so gesehen in diesen verschiedenen Ebenen eine Kunst ist, die auch angewendet werden kann. Und völlig abgesehen von dem Benehmen von Freimaurern oder in der Politik, da hat der Axel vollkommen recht, was Freimaurerei, was P2, was die Könige gemacht haben, wie die Freimaurerei vergewaltigt haben. Das ist die eine Sache. Aber was die Freimaurerei kann, die Freimaurerei als solches, das müssen ja nicht die Brüder können. Sie müssen es auch nicht anwenden. Die Freimaurerei hat sich in der Geschichte gar nicht toll dargestellt. Überhaupt nicht. Das hat aber mit den Innersten der Freimaurerei überhaupt nichts zu tun. Es sind auch Millionen von Menschen, die sich Christen nennen, sich aber nicht christlich verhalten. Und genauso ist das in der Freimaurerei. Mhm. Und man kann das so sehen, positiv, man kann das negativ sehen. Das, was Axel erklärt hat an negativen Seiten der Freimaurerei, da hat er vollkommen recht, da kann ich ihm überhaupt nicht widersprechen. Und dass die Ursprünge in Ägypten sind in einer edlen Form, das ist auch alles richtig. Und wenn man mal die Zauberflöte von Mozart sieht, da gibt es auch diese drei Tempel. Da werden diese drei Tempel beschrieben, die der Axel auch beschreibt, die in Ägypten sind. Und da sind auch 10 Bilder in der Zaubernflöte, wo alles ägyptisch wirkt. Und Sarastro beherrscht dann den Weisheitstempel. Dann geht das über die Natur, über die Vernunft. Das sind alles einzelne Tempel, so wie in Ägypten. So stellt sich auch die Freimaurerei dar, wenn man will. Die Freimaurerei, das weiß also jeder, da sind 3 Säulen. Das ist die Weisheit, Stärke und Schönheit. Weisheit leistet unteren Bau, Stärke führe ihn aus, Schönheit ziere ihn. Aber was dahinter steckt, das ist gewaltig. Das ist gewaltig und was jeder persönlich daraus macht, das ist seine Sache. Und wie du schon ansprachst von der Symbolik mit den Steinen, da gibt es also den rauen Stein und den kubischen Stein. Und die Freimaurerei sagt, du bist jetzt der raue Stein. Und du musst dich ändern, du musst ein ordentlicher Mensch sein, bis du ein Kubus geworden bist. Und das ist dann die Vollkommenheit. Das ist die Vollkommenheit, das wird man nicht erreichen. Das ist wie so ein Stern kann man auch nicht erreichen. Aber man kann sich daran orientieren. Und man kann sich auch an der Freimaurerei, am Christentum, am Islam oder sonst was orientieren und versuchen, sich selbst zu veredeln. Und das möchte die Freimaurerei den Menschen auffordern, veredel dich. Du bist nicht so ganz sauber, du bist mal vollkommen erschaffen worden, dann bist du gefallen und dann versuch mal wieder dahin zu kommen, wo du hergekommen bist. Und solche Ursprünge, die sind in Ägypten zu finden, nur da habe ich zu wenig Ahnung von. Da kann ich nicht so richtig mitreden.
Zudem will ich noch Schönes ergänzen. Die Mykerinus-Pyramide, dort beginnt ja die Einweihung, hatte ursprünglich 16 raue Steinschichten.
Ist ja 16. Interessant.
Ja? Und die waren im Mittelalter noch vorhanden, wurden dann auch erfasst, sogar vermessen mit der Höhe. So.
Außen
und
jetzt an der Verkleidung.
Ja. Das ist aber erstaunlich, was da die Ägyptologen erzählen.
Darf ich mal dazwischen sagen, die freimaurische Arbeitstafel hat 16 Symbole.
Ja, die 16 ist ein Geniestreich.
Und ist interessant.
Da kommt man nämlich dann zu dem Wissen der Sumerer, aber das lasse ich jetzt noch mal weg. Diese rauen Steine sind alle bearbeitet. Wenn man vor Ort ist, sieht man, wie die grob geglättet sind. Und zum Teil sind solche Noppen in den Steinen drin. Wenn man in die Fugen reinschaut, sieht man, mal, wie soll ich das erklären? Das raue Außen und dann ist so ein Hauch genau im Winkel, wie der Stein die Neigung haben sollte. Und dann geht das so nach hinten. Also man sieht, wenn man drauf schaut, ein Krümel noch von dem Winkel. Die Erklärung ist, ja, die sind nicht fertig geworden. Hm. Das ist ein vollkommener Unsinn, muss man sagen. Weil man, wenn man Steine sieht, die sind ja nicht so übereinander, sondern immer asymmetrisch, jeder Stein asymmetrisch, jeder eine andere Form. Weil man dann erkennt, dass man gar nicht den Winkel einhalten kann, wenn man nachträglich bearbeitet. Das geht gar nicht. Ja? So, und in dem Mykerinus-Pyramide spielt dann also das mit dem Tau noch eine wichtige Rolle in Wegführung und so weiter. Und es gibt 2 Kammern, die obere und die untere Kammer. Und dann gibt es noch eine Felsenkammer. Und die obere und die untere haben etwas mit besonderen Aufgaben in der Einweihung zu tun. Und wenn man die weiß und erklären kann, was da gemacht worden ist, ist man schon auf dem ersten Weg in ein kosmisches Wissen. Ein kosmisches, ja.
Also ich deswegen gerne, wenn ich, darf ich unterbrechen, bitte? Ich würde gerne mal das Thema so ein bisschen umlenken, weil wir haben die Freimaurerei, die ist relativ modern, wir haben das alte Ägypten, das ist schon lange her. Wir haben ja dazwischen noch das Mittelalter. Und da war sicherlich schon vieles vom alten Wissen verloren, aber es waren noch Teile des alten Wissens auch noch im Mittelalter da, die wir jetzt nicht mehr haben. Weil du hast ja Kloster Locum sehr genau erforscht und dich ja auch mit anderen Kathedralen befasst. Ich weiß nicht, ob du sowas auch gemacht hast. Da hat man ja auch so Kulträume, die nach gewissen Proportionen aufgebaut sind. Und da geht es ja auch darum, dass die Räume verschiedenen Ritualen dienen. Ich weiß, als wir jetzt in Locum waren, das hat mich sehr fasziniert.
Bei Leipzig gibt es auch so ein Schloss mit der Symbolik.
Da gibt es einen Raum, der nennt sich, glaube ich, das Kapitel. Und dort haben die Mönche, wenn ich das richtig erinnere, ihre profanen Angelegenheiten, ihre profanen Streitereien geregelt. Und das Ganze ist dann in dem, ich glaube, Saturn-Quadrat war das angeordnet. Also völlig faszinierend, wo man dann merkt, im Mittelalter war auch noch ganz viel da.
Und ja, eindeutig, das ist es ja.
Und ich frage mich, was war noch da, was vorher in, also von dem Altägyptischen oder noch älteren, wie auch immer, ich weiß nicht, ob man das in den ganz frühen Ursprüngen überhaupt ägyptisch nennen kann, ist ja auch egal. Und wieso ist es so verloren? Wieso haben wir diese riesige Lücke dann irgendwann, was uns alles fehlt?
Es ist ja nicht verloren. Es ist nicht verloren, es ist immer noch vorhanden. Und die Wehrkräfte beispielsweise im Kloster Loccum. Man hat dann im Kapitelsaal, in Klöstern, Kathedralen oder so gibt es immer einen Kapitelsaal. Und in der Hauptsache ist das ein Rechteck, gestützt von vier Säulen. Und ein Rechteck mit vier Säulen bestückt erhält 9 Quadrate, das sogenannte Saturn-Quadrat. Und die sind in einer bestimmten Anordnung dargestellt und in ihren Wirkkräften auch. Nur dieses Saturn-Quadrat, diese 9 Einzelquadrate, haben dann das große, umfassende Quadrat als das 10. Und das wäre der Sephirotbaum. Das ist kabbalistisches Denken. Und da kommt die Kabbala oder der Sephirotbaum in seinen Wirkkräften zur Geltung. Nur ist so ein Kloster dann aufgebaut, dass man im Kapitelsaal administrative Dinge dargestellt hatte. Da wurde der Novize aufgenommen. Da wurde aber auch geurteilt, weil der Abt ja auch irgendwo der Herr über die umliegenden Dörfer hatte und hatte auch die Gerichtsbarkeit inne. Und da wurden zum Beispiel im Kloster Loccum, im Zisterzienserkloster, auch viele Todesurteile ausgesprochen. Und in 1800 herum wurde im Kloster das letzte Todesurteil auch vollstreckt. Das ist schon merkwürdig. Und so ein Zisterzienserkloster oder so eine Zisterzienserkirche, die war früher ganz anders dargestellt, als man das heute sieht. Heute betritt man eine Kirche, im Westen geht immer weiter nach Osten, im Osten ist der Altar. Die Zisterzienserkirche war aber in der Mitte geteilt. Da war ein Lettner, da war eine Wand. Auf der einen Seite waren die arbeitenden Mönche, auf der anderen Seite waren die Professenmönche. Und auf dem Chor war kein Altar. Die Zisterzienser hatten da keinen Altar. Und das Triumphkreuz war in der Mitte der Kirche. Und in dem Presbyterium, also der hohe Chor, da war ein Reliquienschrein. Und ich hatte viele Gespräche in Kloster Loccum mit dem Abt. Und ich sage, ja, wieso, was ist da passiert? Da haben hier vorne die Professenmönche gesessen und gebetet. Die hatten hinter sich Jesus Christus am Triumphkreuz. Und vor sich hatten sie einen heiligen Schrein mit Knochen. Die werden ja wohl nicht die Knochen angebetet haben. Das werden sie ja nicht gemacht haben. Aber das hängt mit Bernhard von Clairvaux zusammen. Bernhard von Clairvaux hat von seinen Mönchen verlangt, dass sie sich alleine durch geistige Disziplin in einen paradiesischen Zustand versetzen mussten. Das bedeutet, wenn sie in dem Bereich der Klosterkirche waren, wo also Jesus nicht im hohen Chor war, wo da kein Altar war, sondern der Reliquienschrein, dann hatten sie mit Jesus die Welt und die Materie schon lange überwunden und befanden sich im Paradies, im Himmelreich, mit den verstorbenen Märtyrern. Dann waren sie im Paradisus Claustris. Und das ist ganz wichtig, dass sie in dieser Zeit, während sie da beteten, sich im Paradies befanden. Mhm. Was sehr wohl möglich ist, und das konnten sie durch geistige Disziplin bewirken. Und das ist der Sinn des Salomonischen Tempels, bei den Templern, bei den Freimaurern und so weiter. Das ist ein geistiger Tempel. Das heißt, innerhalb der Materie versetze ich mich in einen Zustand des Paradieses.
Und da würde ich, darf ich mal einhaken, weil da würde ich gerne eine Brücke so ein bisschen zwischen euch beiden bauen, weil ihr da ja beide in verschiedenen Epochen forscht, an verschiedenen, das eine Mal ist es ein mittelalterliches Kloster, das andere Mal ist es das Gizeh-Plateau.
Finde ich ja toll, und, hier diese unterschiedliche Meinung.
Und aber da, ja, unterschiedliche Orte, aber was Ähnliches feststellt, nämlich, dass das alles Kulträume sind und dass diese moderne Auffassung, dass das einfach nur irgendwie, ja, das ist ein langer Gang und da war ein Lager oder was auch immer, dass das Blödsinn ist. Das ist alles bis ins letzte Detail durchgeplant. Und es funktioniert nur, wenn es praktisch mit Menschen, die drin Rituale ausführen, geistige Arbeit leisten, belebt wird. Fast wie ein Musikinstrument, wie eine Flöte, wo man Luft einhauchen muss, damit ein Ton erscheint. Ne?
Ja, aber wenn Axel jetzt diese physikalische Grundlage nicht bilden könnte, dann könntest du dich darauf nicht mehr verwirklichen. Das geht nicht. Das eine geht nicht unter das andere. Ohne das andere und das Wissen, was Axel hat, ist unbedingt notwendig für jemanden, der sich da geistig verwirklichen will. Das muss. Und deshalb müssen diese unterschiedlichen Meinungen auch da sein. Und diese unterschiedlichen Darstellungen. Und das finde ich richtig toll, was Axel bringt und was ich bringe. Ich schwebe da geistig weg. Das kann ich aber nur, wenn ich die Grundlage von Axel habe. Sonst kann ich das nicht, sonst geht's nicht.
Weißt du, in der apokryphen Literatur, da gibt es ein Werk, dort lautet es, dass Gott Maß, Zahl und Gewicht festgelegt hat. Die gesamte Ordnung stammt von Gott. Und das Bemerkenswerte ist, dass Zahlen eine besondere Bedeutung beigemessen werden. Wie zum Beispiel die 1044 Minuten des Tages, die mit kosmischer Ordnung zu tun haben. Und man sollte, auch wenn viele die Probleme haben mit Zahlen, das nicht unter den Tisch wischen. Bei meinen vielen Vorträgen stelle ich immer fest, dass die Einstellung sich auf einmal gewandelt hat. Man stellt fest, es gibt andere Zusammenhänge noch, die viel interessanter sind. Wie das zum Beispiel 12 zu 13, diese dichte Zellpackung und. Also man soll Menschen auch dieses Wissen versuchen zu vermitteln, weil die Mathematik in der Schule viel, viel mehr Spaß machen würde. Ja? Und auch die Sumerer, die haben, ich hatte es ja schon mal angesprochen, die haben ein Zahlensystem, wo man sagen würde, da kommt man nicht unter Alkoholeinfluss da drauf. Die haben ein Zahlensystem, was auf einer wechselnden Folge 6 mal 10 mal 6 mal 10 mal 6 mal 10 beruht. Ja, zusammen immer 16 sind 16. Und dann kommt Platon ins Spiel, der gesagt hat, Ikosaeder und Dodekaeder haben mit der Weltentstehung was zu tun. Wo ist der verknüpfende Punkt? Wenn du ein Ikosaeder nimmst, das hat Ecken natürlich, die genau innerhalb einer Kugel reinpassen, und hat 10 Achsen. Und wenn man die mit Schwingungen überlegt, wird es erst interessant. Das Dodekaeder hat 12 Ecken und 6 Achsen, also 6 und 10. Und begreift man, wie dann ein Jojo-Effekt entsteht, wie sich Schwingungen abwechseln, kann man erklären, wie eine erste Zelle lebensfähig wird. Und diese 6-10 ist genau am Mykerinus-Pyramide verewigt, weil der Eingang hat 6 vorgeglättete graue Steinschichten und danach sind sie richtig, die 10 oben drüber. Und der Taltempel, auch wieder 6-10. Da gibt es ein System von 10 Säulen in dem Ost-West-Richtung und 6 Säulen Nord-Süd. Also dem will ich andeuten, man soll nicht schnell bei Zahlen nicht ansprechen oder nicht auf die Thematik gehen. Nein, man muss gerade drauf gehen, weil dann viel mehr Akzeptanz entsteht. Wenn ich Dinge bringe, die zusammenhängend sind, weil wir in der Schule ja gelernt haben, das zu glauben, was man beweisen kann. Und das kann ich beweisen.
Akzeptanz für was konkret meinst du jetzt? Dafür, dass die Pyramiden Einweihungstempel waren?
Nicht nur das, sondern auch, dass Zahlen eine Bedeutung haben.
Ja.
Und dass
ja.
man die wichtigen Zahlen kennen soll. Und warum 60 Minuten, 60 Sekunden die Zeiteinteilung ist. Mhm. Und das Zahlensystem von Sumerern ja. ist so verrückt. Und ich mache das immer ein bisschen mehr spaßig. Ich sage, stellt euch vor, der Weise des Königs kommt eines Tages und sagt, ich habe ein neues Zahlensystem entwickelt. Ja, und er fragt, na, wie geht denn das? Na, das fängt an, 6 mal 10, das ist 60. Ja, die Zahlen kennen wir ja schon. Wie geht's weiter? Dann wieder mal 6, 63. Kennen wir auch mit den 63 Grad. Dann wieder mal 10, 3600. Bis dahin kann der König mitmachen. Das sind ja die 3600. Hm. So, und jetzt kommt aber. Jetzt fragt der König, und wie addiert man da Zahlen? Und er sagt, oh, da müssen wir uns ein paar Stunden zusammensetzen. Auch wenn wir subtrahieren. Und wie ist, wenn wir Zahlen multiplizieren und dividieren? Na, da müssen wir ein Seminar machen. Und erstaunlicherweise tut der König dem Weisen nicht den Kopf kürzer machen, weil er das als absoluten Blödsinn empfinden müsste. Und das Erstaunliche ist, er hat es akzeptiert. Sie haben es genommen. Und dieses Zahlensystem ist ein kosmisches Zahlensystem, was uns Menschen daran erinnert, wie Leben entsteht, wie freie Energie entsteht. Das kann ich jetzt nicht alles erklären. Aber es ist aber bemerkenswert, dass hinter Proportionen, hinter Zahlen mehr steht, als wir vielleicht im ersten Moment glauben.
Genau, und dafür leistest du ja fantastische Arbeit. Die Frage ist nur, wenn man das jetzt verinnerlicht hat, du bist ja immer wieder dabei und hier und dort und da und überall sieht man das, da gehe ich ja, und ich denke auch viele unserer Zuschauer, ja vollkommen mit. Ja, was du zeigst ist, da gibt es eine kosmische Mathematik im Gizeh-Plateau, die ja die Erbauer aber gekannt haben müssen.
Natürlich.
Und da stelle ich mir halt auch die Frage, woher hatten denn überhaupt
die diese Wissen? Die waren es nicht.
Beziehungsweise, na doch, die Pyramidenerbauer waren es schon.
Die Frage ja, man nennt die Erbauer, aber keine Ägypter.
Das habe ich auch nicht gesagt.
Ja. Ja, ja.
Aber ich meine jetzt bei astrotheologischen Konzepten und so weiter stellt sich ja dieselbe Frage. Wer ist denn eigentlich der Urheber dessen? Man könnte jetzt natürlich sagen, reinkarnatives Wissen, ja, aber irgendwo muss es ja mal einen Ursprung in lang ja, vergangener natürlich. Zeit haben.
Also ich würde da
ja.
gerne mal ein Beispiel
nennen. Ich will die Frage ja. noch beantworten. Dann, es ist so, wir reden immer von der dritten Dimension, in der wir leben. Und das ist die Hälfte der Wahrheit. Denn wenn ich dich frage oder sie frage, oder dich frage, wo liegen bei dir die Gefühle? In der Länge, in der Breite oder in der Höhe? Dann findest du das eine ganz blöde, bescheuerte Frage. Man muss erklären können, egal wie man sich bewegt, man hat immer ein Gefühl. Das heißt, Schwingung gibt es in der Länge, in der Breite und der Höhe. Und dann kann man ein System ableiten, wie die dritte Schwingungsdimension, in der wir leben, tatsächlich aussieht. Und dann kann man ableiten, wie höhere Dimensionen aussehen. Und dann kann man ableiten, dass es in denen auch Lebensformen gibt und dass sie den Menschen in der Vergangenheit Wissen vermittelt haben.
Da. Ja, genau. Aber die Frage auf meine Antwort, wo kommt es her? Wie ist dieses Wissen in den menschlichen Geist
getrunken? Das war aber gerade, was ich gesagt habe. Sie haben es bekommen von höheren kosmischen Dimensionen, von Lebensformen. Ja.
Also damit gebe ich mich aber nicht zufrieden.
Also es gibt, ich denke, in der Vergangenheit auf einer Ebene lief es ganz bestimmt wie heute. Es gab auch schon immer Forschung und Try and Error und man versucht Dinge und man misst Dinge und man benutzt sein logisches Denken, um sich Dinge zu erschließen. Das ist sicherlich schon immer ein Bereich gewesen, wo die Menschheit Wissen
hergezogen hat. Also, dass man es einfach erforscht hat, ja.
Ja, so wie es heute auch läuft. Das ist eine Ebene. Wie ein Handwerker, der hat genug Steine bauen, dann weiß er, wie es geht. Ja. Praxis, Learning by Doing und natürlich tradiert. Dann gibt es aber auch die Ebene, der menschliche Geist ist, wenn er sich öffnet für tiefere und höhere Bewusstseinsebenen, in der Lage, Wissensbereiche, wie Axel das auch ähnlich und mit anderen Worten sagt, anzuzapfen.
Channeln.
Das wäre jetzt ein sehr modernes Wort und das klingt so ein bisschen esoterisch. Der Begriff ist einfach so verbrannt. Man kann auch von Inspiration sprechen, vom Genius, vom Dämon.
Inspiration, ja, also in den Geist, das sagt
also das nur Wort ein bestes schon. Beispiel. Ich habe mein Buch geschrieben, hier mein kleines Büchlein. Da sind Forschungsergebnisse drin über Freimaurerei, die sind über Jahre gewachsen. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt schreibst du dein Büchlein und was du so erforscht hast und zu wissen glaubst, schreibst du nieder. Das sind 30% im Buch. Beim Schreiben erst, bei dem Prozess, und da bist du auch in einer leichten Trance, du bist weg, du bist voll drin, mitten in der Nacht tippst du da. Da kamen mir die ganzen Erkenntnisse. Ach, das ist so. Ach ja, klar. Das heißt, ich hätte da vieles niemals gewusst, wenn ich es nicht geschrieben hätte. Und ich glaube, das
geht. Und wer hat dir das Wissen dann gegeben?
Das ist eben das, was du sagst. Das sind diese höheren Ebenen.
Eindeutig.
Und das, glaube ich, war schon immer...
Du brauchst ja, ich meine, um jetzt... Connecting the dots ist das ja im Endeffekt. Je mehr Puzzleteile du hast, desto klarer wird das Bild. Du brauchst ja aber erstmal ein paar Puzzleteile. Ja?
Gut, die haben wir... Ja, natürlich. Ich glaube, die haben wir natürlich als empfindende Wesen immer. Wir alle nehmen ja Informationen aus der Umwelt wahr. Ich wollte mich jetzt auch nicht über den Klee hier irgendwie sondern nur sagen, sowas jetzt in so einem kleinen, bescheidenen Fall. Sprechen wir jetzt über die Pyramiden oder sowas, dann sind oder mittelalterliche Klöster, dann sind wir auf einer ganz anderen Ebene. Aber ich glaube, es war in alten Kulturen immer viel selbstverständlicher, dass Menschen solche Wissensbereiche anzapften, was uns hier abgewöhnt wird. Also in unserer modernen Zivilisation werden wir künstlich blöd gemacht, weil ja alles, was nicht so rational erklärbar ist, ist ja immer unseriös und blöd. Aber wenn man mit Bewusstseinszuständen arbeitet, dann lernt man schnell, da gibt es höheres Wissen und man kann es anzapfen.
Genau, du hast mir das jetzt auch... Das ist aber nur die Hälfte der Wahrheit. Ja. Denn Fakt ist, ich habe auch viele Erklärungen bekommen, wortwörtliche Erklärungen. Und das, was hier drin steht, ist wirklich ungewöhnlich, weil mit dem Maßsystem, die kosmische Ordnung, das ist im Prinzip eine Computermathematik. Die kannst du dir nicht erträumen. Und ich habe hier Unterstützung bekommen, nachdem ich die Grundlagen geschaffen hatte, von einem Professor für Mathematik. Und der hat nachgewiesen, dass man aus diesem Maßsystem Pi ableiten kann, so wie wir es in der Mathematik kennen.
Aber wieso sagst du jetzt, das ist nur die halbe Wahrheit? Ich habe ja nichts anderes gesagt. Also nee, ich habe ja gesagt, dass sowas möglich ist.
Ne, die Frage Anzapfen ist mysteriös. Am Anzapfen heißt, es gibt andere Lebensformen, die das Wissen haben.
Naja, das war jetzt...
Aber das sagst du ja selber,
ich habe das Wissen auch Kontakt.
Das war, ich muss ja versuchen, einfach auszudrücken.
Mir braucht das keiner mehr irgendwie zu interpretieren, ausreden. Ich habe Kontakt zu anderen Lebensformen höherer Ebene.
Ja, also dann gibt es ja doch.
Das sage ich doch.
Genau, ja, weil du gesagt hast, ich habe ja verneint.
Nein, nur die Aussage, man anzapfen. Die Frage ist, was bedeutet anzapfen?
Genau, das ist die Frage.
Naja. Und ich habe ja in dem Buch auch erklärt, wie die höheren kosmischen Dimensionen aussehen. Wie das funktioniert, das habe ich alles erklären dürfen, weil man es mir beigebracht hat. Das Buch ist nur mit kosmischer Hilfe entstanden. Deswegen steht es auch drin, dass ich meinen kosmischen Freunden danke.
Ja gut, also das im Fazit sozusagen, du selber bist in der Lage, dieses kosmische Wissen anzuzapfen, um das jetzt mal unverblümt so auf den Punkt zu bringen, das ist das, was du sagst.
Das Anzapfen ist mir ein bisschen zu einfach.
Gut, ich drück's halt so aus, weil gut, wie auch immer du das ausdrücken möchtest, es kommt ja darauf aus, dass du von höheren Schwingungsdimensionen Informationen erhältst.
Das klingt richtig.
Ja, für mich anzapfen.
Ja, auch vereinfacht, aber versteht ja
eigentlich. Das ist ja Wort, im Prinzip braucht man ja auch nicht über die Worte zu streiten, wenn wir trotzdem wissen, was denn der andere meint. Worte sind sehr wichtig, ja, da stimme ich vollkommen zu, aber wir reden ja hier über eine Thematik, die ja schwer, schwer greifbar ist und für viele Zuschauer wahrscheinlich noch sehr viel weniger.
Deswegen erscheint bald noch das dritte.
Ja, ist nur die Frage, selbst für dein Buch, die kosmische Ordnung der Schöpfung, braucht man schon eine gewisse Grundlage, um hier überhaupt erstmal aufzuschlagen. Und selbst diese Grundlage fehlt. Deswegen fehlt die Grundlage, weil die Offenheit fehlt.
Schau mal, im Herbst fahre ich wieder nach Ägypten. Ich habe verschiedenste Berufe dabei, von einfachem Handwerker. Es sind sogar diesmal das erste Mal 6 promovierte Akademiker dabei, ja, die sich mit meinen Theorien da beschäftigt haben. Wobei ich sagen muss, es sind ja nicht meine Theorie. Es sind kosmische Hintergründe, die mir beigebracht worden sind. Und wenn ich das in der Gesamtheit verstehe, dann haben es auch andere verstanden. Ich bin ein Schrittmacher, etwas
Impulsgeber,
genau. Und andere können davon profitieren.
Ich würde das Ganze gerne mal ein bisschen auf was bisschen Greifbareres runterbrechen.
Für Rationalisten.
Da müssen wir gar nicht von jetzt Büchern sprechen. Es ging ja mehr um das Prinzip, wo kann Wissen herkommen. Man hat es ja auch in der Kunst, jeder Künstler ist inspiriert. Ich glaube, wer hat diesen berühmten David diese Skulptur geschaffen? War das Michelangelo?
Ja.
Michelangelo. Und der hat doch gesagt, der David war schon da. Ich habe ihn nur aus dem Stein gehauen. Und da sind wir dann auch wieder bei dem, was Platon die Ideensphäre genannt hat. Also es gibt im metaphysischen Bereich, ist alles schon da. Es muss, wie Wolfgang auch immer gern sagt, nur gedacht werden. Man muss es nur denken. Und worauf ich hinaus will, weil du ja auch gefragt hast, wo ist der praktische Nutzen vorhin so von all diesen Sachen oder was kann man dann geistig? Diese ganzen alten Lehrsysteme aus meiner Sicht zeigen uns, dass Wissen da ist, was das, unser modernes wissenschaftliches Wissen übersteigt, was uralt ist, und dass wir über Bewusstseinsarbeit damit in Kontakt treten können. Und das ist so ein bisschen was, was ich gern verbreiten würde, dass das mehr Menschen bewusst wird, dass sie viel mehr können, als ihnen erzählt wird, weil wir praktisch künstlich klein gehalten werden.
Genau, und das würde ich gerne noch ein bisschen konkretisieren. Ja, was kann man jetzt mal abgesehen, wir kennen natürlich diese neumodischen Dinge wie jetzt Meditation, ja, was viele eher als Sport betrachten, als geistige Übung. Aber was wäre, wenn wir jetzt alles sozusagen wieder nach allen Ritualen und alles, was man richtig machen könnte, inwiefern könnte das unsere geistige Fähigkeiten animieren? Ja, also ich frage nochmal, was ist da theoretisch drin? Also geht es da einfach nur darum, besonders schlau zu sein und eben alles richtig im Kosmos einordnen zu können und eben Wissen anzuhäufen und dann eben total schlau zu sein? Oder würde es uns wirklich zu Fähigkeiten leiden, die heute Wissenschaftler sagen würden, das ist gar nicht möglich, ja, das gibt's nicht.
Ja, es ist ein bisschen jetzt so, wir sprechen halt viel über Wissen, aber vor allem, wenn man mit Bewusstsein arbeitet, kommt man in den Bereich der Heilung. Mhm. Und ich glaube, da sind auch ganz große Schätze, dass man über Selbsterkenntnis letztlich so seinen Charakter transformiert, sich weiterentwickelt, seine Traumata und Wunden heilen kann. Ich glaube, das ist viel wichtiger für die Menschheit und fürs Weiterkommen und dann auch für das moralische Weiterkommen der Menschheit, als jetzt irgendwie
fliegen zu
abgefahrene, wie der Warp-Antrieb, sag ich mal so vereinfacht, oder solche Sachen. Dass man feststellt, es gibt höhere und auch tiefere Ebenen des Bewusstseins, wo sich auch die Persönlichkeit auflöst. Wir laufen alle mit dem Vorurteil durch die Welt, ich bin ich, du bist du. Das ist jetzt, es gibt einen Charles, es gibt einen Frank. Schaut man dann aber, das ist jetzt meine Erfahrung aus der Hypnosetherapie in Trance, kann man in sich selbst, in seinem Inneren, noch ganz andere Persönlichkeitsanteile entdecken. Und dann wird es teilweise ein bisschen fraglich, ob es so das eine Ich gibt. Und das ist ja auch, was die Mystik oft lernt. Da geht es um die Unio Mystica, die Verschmelzung mit Gott oder dem All-Ein. Oder wir haben, nehmen wahr, dass eben halt auch Wesenheiten mit uns kommunizieren können, dass die vielleicht auch Teil von unserer Persönlichkeit sind, sogar zu einem gewissen Maß. Also es ist ein sehr weites Feld. Das kann ich jetzt ja auch nur so stückchenweise anreißen. Aber das wären so Möglichkeiten, eben, wo man in der Selbsterkenntnis und Selbsterforschung viel erfahren kann, wo ich der Meinung bin, das würde die Menschheit weiterbringen. Also noch viel wichtiger, als ob wir jetzt irgendwie tolle Maschinen bauen.
Ich habe da drin beschrieben, wie eine höhere kosmische Dimension aussieht. Wie eine vierte, fünfte und so weiter. Das geht ziemlich weit hoch. Wenn du in der Schule bist, möchtest du nicht bloß in der dritten Klasse ewig bleiben, sondern irgendwann in der vierten. In Amerika heißt das, du bist nicht in der dritten Klasse, sondern hast den dritten Grad und dann den vierten Grad. Wir leben in einer Zeit, wo es einen Umschwung gibt. Es gibt gegenwärtig viele, viele Anzeichen. Wer sich beschäftigt zum Beispiel mit den Schumann-Frequenzen, mit vielen anderen Dingen, was kosmisch abläuft, kriegt eigentlich mit, dass im Kosmos was passiert. Und du musst als Mensch nicht ewig in der dritten Schwingungsdimension bleiben. Das ist ein ganz wichtiger. Und in der vierten, fünften hast du viel mehr Potenzial. Es ist das Ziel, aufzusteigen, nicht in der dritten Klasse zu bleiben, sondern weiterzukommen. Und deswegen ist diese Zeit so verrückt. Ich kenne Unmengen Menschen, die mit mir Kontakt halten. Erstaunlich, die Jüngsten, die sind 12 Jahre, 18 Jahre und sind Wunderkinder und haben besondere Fähigkeiten und die sehen Dinge. Ja, meine Jüngste als Mädchen, die Freundin, die ist 18,5, sie hat mir beschrieben, wenn sie Konzert gibt, sieht sie Wesenheiten im Raum. Etwa 3,5 Meter groß. Sie wird begleitet von anderen Lebensformen. Ich habe, wenn ich Vorträge halte, immer neben mir jemanden stehen. Menschen, die hochmedial veranlagt sind, können das sehen. Das Ziel ist nicht nur alleine Vervollkommnung in der dritten Dimension. Das ist die Voraussetzung. Die Voraussetzung, um in einen höheren Zustand zu kommen. Jemand, der alles ablehnt und nur, sagen wir, auch kriminell ist oder andere betrügt und relativ schlechten Charakter hat, der kommt nicht in die nächste Stufe hinein, in die nächste höhere
Kosmos. Muss er dann nochmal hier
auf dem Schulplanet? Der wird noch eine Weile bleiben.
Also gibt es auch, und wie verstehe ich das mit dieser mit diesem Aufstieg? Also ist da der physische Tod erst Bedingung oder kann man das noch quasi mit physischem Körper erleben?
Man hat mir mal gesagt, lass uns noch einige Dinge offen, wir erklären dir noch nicht alles. Ja, gut, ich bin damit erstmal soweit zufrieden. Beide Möglichkeiten bestehen, aber was ich auch weiß, ist, dass solche negativen Kräfte, wie zum Beispiel aus ein Klaas Schwab, und da gibt es von der negativen Truppe eine ganze Menge, werden nicht mehr oberhalb der Erdoberfläche zu sehen sein.
Also ich glaube, ein interessanter Punkt, weil du hast ja auch vorhin nach so einer moralischen Ebene gefragt, dass eben halt auch mit so gewissen Erkenntnisprozessen aus meiner Sicht geht auch eine moralische Vervollkommnung einher. Also ich glaube, wenn man gewisse Dinge erkennt, und damit meine ich nicht auf der Verstandesebene erkennt, sondern im göttlichen Sinne erkennt oder in der Innenschau erlebt, dann wandelt das auch den Charakter, dann entwickelst du mehr Mitgefühl oder mehr Nächstenliebe, aber du wirst nicht Eigenschaften wie mehr Hass entwickeln oder mehr Zorn.
Das hast du gut formuliert.
Das sind so Sachen, das kann man beobachten, das wird nicht mehr, das wird weniger. Und insofern kann man dann da schon so eine Art Marschrichtung im Erkenntnisprozess und dann auch in der moralischen Entwicklung beobachten. Und das würde ja auch die Menschheit weiterbringen, wenn das kollektiv geschehen würde oder immer mehr Menschen machen, anstelle sich halt den negativen Eigenschaften Gier, Hass, Wut, Angst hinzugeben. Die gehören auch mit zum Leben, die bringen uns auch weiter. Das sind so die Dinge, die uns so einen Erlebnisspielraum ermöglichen hier in der materiellen Welt. Aber letzten Endes geht es darum, die zu überwinden durch Transformation. Zum Beispiel Angst. Alle Menschen kennen Angst, verschiedenste Ängste, auch wenn man sie sich gar nicht eingestehen. Angst ist immer ein großer Lehrmeister. Da, wo Angst ist, ist immer ein Wachstumspotenzial, weil da haben wir unsere schmerzlichen Erinnerungen, unsere Schwachstellen. Und wenn man sich da mit seinen Ängsten auseinandersetzt, da kann man wachsen. Und dann kommt man immer mehr zu so einem Selbstvertrauen, verliert immer mehr an Angst. Deshalb können auch, glaube ich, dann, so wie sie beschrieben sind, die Heiligen oder erleuchteten Meister in allen Religionen bedenkenlos lächelnd wegsterben irgendwann. Die haben ihre Angst schon transformiert. Das ist dann weg.
Und das ist also genau, das kann ich ja nur zustimmen. Und ich habe einen ganz seltsamen Satz, wo manche schlucken. Ihr auch. Wenn man hier stirbt, kann man sich nur verbessern. Ja, was ich damit meine, das kann nicht jeder. Ja. Wenn man hier stirbt und hat in seinem Leben ein rechtschaffendes Leben geführt, und das ist ja auch ein Bestandteil der Freimaurerei, die Vervollkommnung am rauen Stein. Man soll andere Menschen so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Und wenn man sein ganzes Leben in so einer Richtung arbeitet und versucht auch zu streben nach einem höheren Wissen, das gehört mit dazu, dann hat man irgendwann die Chance, wenn man stirbt, nicht wieder hierher zu kommen.
Das ist ja auch, was verschiedene Religionen aus Indien lehren, dass man letzten Endes diesen Kreislauf der Wiedergeburten überwindet.
Das klingt so, als ob das hier so schlimm wäre. Ja? Ich finde durchaus, nee, man kann hier im Irdischen auch paradiesische Zustände generieren.
Ja, wir machen es nur nicht.
Genau das.
Das gehört dazu.
Diesen Zustand, die Unio Mystica, die Vereinigung mit Gott, die ist durchaus in der Materie möglich. Und das ist das Wissen, was verbreitet werden sollte mit dem Salomonischen Tempel. Du kannst dir das Himmelreich auf Erden darstellen, kannst dich da drin ausruhen und dann in der Materie wieder weitermachen. Und ab und zu baust du dir diesen Tempel, dieses Himmelreich auf Erden. Und das wird auch dargestellt in der Freimaurerei. Und es gibt beispielsweise in Royal Arch Masonry oder im Holy Royal Arch, das ist ein Gebilde über der Freimaurerei und eine Zusammenfassung der Freimaurerei. Und in der Symbolik dieses Grades hast du die fünf platonischen Körper. Das ist der Tetraeder, der Oktaeder, der Kubus, Ikosaeder und der Pentagon Dodekaeder. Das heißt, über den Tetraeder kommt das Numinose, das Geistige, in die Materie, entwickelt sich zum Kubus. Über den Ikosaeder geht man in den Pentagon Dodekaeder und verlässt die Materie. Verlässt die Materie und dann gibt es ein Gemälde von Salvador Dali. Da wird das letzte Abendmahl mit Jesus und seinen Jüngern dargestellt und die sitzen in einem Pentagon Dodekaeder. Und zu diesem letzten Abendmahl hat Jesus gesagt, es ist das letzte Mal, dass ich jetzt von diesem Wein trinke und diese Speise esse, weil ich gehe jetzt zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und damit hat er die Materie verlassen und die Unio Mystica bewirkt. Und das kann der Mensch immer wieder. Hm. Das kannst du zu jeder Zeit in der Materie, das ist mir jetzt zu viel, ich verbinde mich mit Gott. Gott ist alles in allem und dieser tiefe Glauben. Und du machst das himmlische Jerusalem oder das Himmelreich auf Erden und profitierst davon, von der Unio Mystica. Und dann kannst du in der Materie wieder weitermachen. Dann hast du dich erholt. Und das ist das Großartige, was ein Mensch durch Meditation oder durch Glauben oder sonst was immer wieder innerhalb der Materie machen kann. Denn du sollst dich ja innerhalb der Materie bewähren und dich selber besser machen. Aber Materie ist ja gar nicht so schlecht. In der Materie kann man auch viel Spaß haben. Und man muss nicht unbedingt, um sich zu verwirklichen, sterben. Man stirbt die Materie mal kurz ab und ist dann wieder da. Mhm. Und dies ist dieses Sterben, kein Tod ohne Leben, kein Leben ohne Tod. Und das ist auch die Geschichte in der Genesis, wie die Welt dann erschaffen wird im 7-Tage-Werk Gottes. Und dann kommt gleich dahinter, und so machte Gott der Herr Himmel und Erde. Dann geht dieselbe Geschichte wieder los. Oder eine andere Geschichte. Und das kann man immer wieder durchleben. Immer wieder.
Wer einmal aufgestiegen ist und macht, ich sag's mal profan, keine Fehler, kein Mist, keine Verbrechen, der bleibt und hat die Chance, noch weiter aufzukommen. Nur diejenigen, die rückfällig werden, kommen wieder zurück. Die Rückfälligen.
Also, dann sind wir ja alle rückfällig, sozusagen. Ne?
Nein.
Naja, wir sind ja jetzt hier.
Pass mal auf, um ein Leben in Engel zu werden, um das mal so zu formulieren, das funktioniert nicht. Schaut ja die Menschheit an, ja, wie viele Fehler gemacht werden, wie viele Denkweisen bestehen. Deswegen wird es viele, viele Jahre dauern. Und diejenigen, die jetzt kommen, die vielen medialen, vor allem junge Leute, das ist erstaunlich, das gibt mir auch viel, viel Hoffnung. Und ich kenne über mich mehr, als ich hier kundtue. Und ich weiß, warum ich wohin komme.
Ich versuche mal irgendwie ein Fazit für mich zu formulieren. Die großen Fragen, die mir im Kopf rumschwirren.
Sind nur zum Teil gelöst.
Ja, also es gibt hier so ein gewisses kosmisches Wissen, was du wunderbar darbietest, dass es dieses Wissen überhaupt gibt. Es ist sehr verborgen, weswegen es eben der Schluss nahe liegt, dass es sich hier um geheimes Wissen handelt, was man eben früher über viele Generationen versucht hat weiterzugeben. Nur heutzutage ist es selbst in diesen inneren Zirkeln größtenteils sozusagen zumindest aus den Köpfen verschwunden, derer, die da die Rituale pflegen. Aber es ist im Kern noch vorhanden, man muss es nur entschlüsseln. Und diese irdische Schöpfung, ja, der wir hier unterliegen, da gibt's dieses Wissen halt und das manifestiert sich auf dieser Erde halt immer dann, wenn es angewendet wird in bestimmten sakralen Bauten, die letztlich nur dazu dienen, sich das Himmelreich auf Erden zu holen. Was so viel bedeutet, wie wenn man in diesen sakralen Bauten dieses kosmische Wissen anwendet in Form von Meditation oder eben geistigem Bewusstsein, dass man sich sozusagen tatsächlich von seinem Körper löst, jetzt nicht physisch gesehen, sondern geistig gesehen, und dann eben wie im Himmel sozusagen existiert. Und diesen paradiesischen Zustand im Geiste, wie diese Priester, von denen das verlangt wurde, wenn die diesen geistigen Zustand im Kopf erreichen, dafür ist nicht der physische Tod zwingend notwendig, sondern das kann man auch tatsächlich eben, während man noch atmet, erreichen.
Ja, genau, ja, das ist es.
Und das wäre so mein Fazit. Ja. Auch so ein bisschen so die Erklärung für diese sakralen Bauten, ob das jetzt Locus ist oder Pyramiden oder sonst was. Im Prinzip Architektur, die in der Lage ist, dein Geist zu befreien irgendwo. Und das geht auch nicht irgendwo, sondern man braucht halt schon diesen Kraftort, diesen Kultplatz oder wie auch immer diese Architektur. Ja, kann man das so vielleicht zusammenfassen? Ja. Auch wenn auch das nur ein Mini-Ausschnitt der Komplexität ist, aber das ist das, was jetzt für mich jetzt hier einfach mal als Fazit formuliert. Ich denke mal,
Axel kann uns dahin führen, machen müssen wir es dann selber. Ne?
Ja, natürlich.
Und eigentlich nicht so fürchterlich schwer.
Also das Entscheidende würde ich sagen, wenn du mit dem Auto fährst und es ist ein Schild da vorne ist eine Baustelle, langsam fahren und du ignorierst das, kann das sehr peinlich für dich ausgehen. Was ich damit sagen will, Wissen ist schon ein Impulsgeber, wenn man es akzeptiert und das richtige Wissen hat, das Richtige. Es gibt viele Menschen, die sich was einbilden. Ja, die heute gibt es welche, die sagen, die einen flache Erde, die anderen hohle Erde, die anderen, die gesamte Erde ist hohl, das ist die gesamte Welt drin. Also es wird die verschiedensten Theorien gebracht, die widersprüchlich sind, die nicht untereinander passen. Deswegen muss man betonen, das richtige Wissen. Und wo mir das beigebracht worden ist, ja, das wieder auch in meinem Kopf wieder freigeschaltet, habe ich verstanden, wenn man ein höheres Wissen hat, kann man viele Dinge besser unterscheiden.
Das lasse ich als Schlusswort so stehen und bedanke mich recht herzlich bei euch. Ich weise natürlich nochmal auf die Bücher hin, die kosmische Ordnung, ja, der Schöpfung, Axel Klitzke, Kloster Locus.
Locum,
meine Güte.
Zisterzienser. Ja,
oder demnächst unter dem allsehenden Auge und natürlich auch Charles, sein Buch, komm, halt's nochmal selber in die Kamera. Habe ich übrigens schon sehr viel gutes Feedback bekommen, ja, zu deinem Buch. Und natürlich auch nochmal, wo gibt es das? Auf deiner Webseite? Oder?
Das gibt es bei mir persönlich.
Bei dir persönlich. Da muss natürlich man abholen, noch einen Vortrag.
Oder? Ein Schleim.
Ein Vortrag von dir besuchen.
Nein, also ich gebe es auf Vorträgen aus. Und mein Internetadresse ist alles im Internet.
Genau, hoches.org.
Ja, und E-Mail-Adresse, das leichteste der Welt. Mein Name, Axel. Punkt genau. Noch dazu.
Schreiben wir alles unten in die Videobeschreibung rein.
klitzke@t-online.de Weniger damit, sicherlich.
Damit gehen wir raus. Alle. Wir quatschen noch ein bisschen weiter, aber ich sag mal hier Tschüss an die
Ciao.
Publikum. Ja, bis bald.